Dienstag, 19. Mai. Russland und Belarus haben eine große Atomwaffenübung gestartet an der Grenze zur NATO. Und der Bundeskanzler hat sich zu den Genossen gewagt. Darüber haben wir heute live berichtet. Zwei Themen des Tages aus dem Bildpolitik Newsroom.
Es wird geübt, dass man diese taktischen Atomwaffen, das heißt, es sind kleinere Atomwaffen mit nicht ganz so großer Sprengwirkung und Sprengkraft, eben transportiert, das heißt schnell in Position bringt und sie dann eben für mögliche Angriffe einsetzen kann.
Russland und Belarus trainieren in einem gemeinsamen Militärmanöver den Einsatz von Atomwaffen, auch auf belarussischem Gebiet. Das ist also direkt an der NATO-Grenze, an der Grenze zu Polen. In Kiew sind wir verbunden mit Weltchefreporter Ibrahim Naba. Ibrahim, was bedeutet das?
Also hier in der Ukraine ist man auf jeden Fall alarmiert wegen dieser Übungen, denn es finden ja auch auf dem Territorium von Belarus diese Übungen statt, dieses gemeinsame russisch-belarussische Manöver. Es wird unter anderem der Transport von Atomwaffen und auch der Einsatz von Atomwaffen in Belarus, das heißt direkt auch an der Grenze zur Ukraine, getestet. Gleichzeitig finden Tests mit mehreren 10.000 Soldaten laut russischem Verteidigungsministerium in Russland statt. Auch da geht es um den Einsatz und Transport von Atomwaffen. Es heißt auch, dass ballistische Raketen und Marschflugkörper dort getestet werden. Und hier in der Ukraine hat man ganz klar dieses Manöver verurteilt. Man muss aber dazu sagen, es ist nicht das erste Mal, dass es zu solchen Manövern kommt. Das haben wir mehrfach schon gesehen in den vergangenen Jahren. Und wir hatten ja auch immer wieder diese nuklearen Drohkulissen durch den Kreml erlebt. Ich erinnere daran, zum Beispiel Ende 2022, das war die Phase in dem russischen Krieg hier in der Ukraine, als es für die russischen Streitkräfte ganz schlecht lief, als die Ukraine unter anderem die Großstadt Cherson im Süden zurückerobert hatte, auch Kharkiv zurückerobert hatte, also ihre beste Phase hatte. Auch da gab es diese Drohungen zum Einsatz von Atomwaffen durch Russland sehr konkret. Und aktuell haben wir ja wieder so eine Phase, wo es für die russischen Streitkräfte an der Front nicht gut läuft. Sie kommen im Osten, aber auch im Süden kaum voran.
Aber definiere nochmal Einsatz von Atomwaffen. Was genau bedeutet das? Was wird da tatsächlich geübt?
Also es wird geübt, dass man diese taktischen Atomwaffen, das heißt, es sind kleinere Atomwaffen mit nicht ganz so großer Sprengwirkung und Sprengkraft, eben transportiert, das heißt schnell in Position bringt und sie dann eben für mögliche Angriffe einsetzen kann. Das sind natürlich im Grunde auch Handgriffe, die da geübt werden, logistische Herausforderungen und logistische Wege, die dort einstudiert. Und am Ende ist es aber immer auch ein politisches Signal, dass man sind dazu in der Lage, zu so einem Einsatz zu jeder Zeit. Und für die Ukraine heißt das eben auch ganz konkret, dass man diese Grenze ganz genau im Blick behalten muss.
Ja, die Leitung ist nicht ganz so optimal nach Kiew, aber wir machen trotzdem mal weiter, Ibrahim. Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja auch bereits angeordnet, Truppen an der Grenze zu Belarus zu verstärken, weil er eine Offensive Russlands von dort aus befürchtet. Wie wahrscheinlich ist das überhaupt?
Wir hatten in den vergangenen Jahren immer wieder diese Warnungen von Zelensky gehört, dass es zu einem möglichen Angriff von Belarus aus auf die Ukraine kommen könnte, also mit Bodentruppen. Militärexperten haben mir immer wieder erklärt, dass dieses Gelände an der Grenze zur Ukraine, also von Belarus aus, vor allem auch aus Sumpfgebieten besteht, die nicht ideal sind für so eine Offensive. Das heißt, es ist militärisch herausfordernd. Gleichwohl bindet diese Drohkulisse bindet allein die Tatsache, dass es passieren kann, eben tausende ukrainische Soldaten. Zelensky hat gerade erst angekündigt, dass man den Einsatz dort verstärken will, also noch mehr Soldaten hinschicken will. Und das heißt, dass die sowieso schon ausgedünnte ukrainische Armee eben auch dort immer präsent sein muss und diese Truppen nicht an anderen Frontstellen, zum Beispiel im Osten der Ukraine, einsetzen kann. Also das hat für den Kreml ganz konkret auch operative Vorteile, immer wieder diese Drohkulisse aufrechtzuerhalten.
Gleichzeitig geht die Ukraine auch in die Offensive mit Drohnenangriffen bis nach Moskau hinein. Wie gefährlich ist das für Russland, aber auch für eine weitere Eskalation dieses Krieges?
Die Ukraine hat mit diesen Langstreckendrohnen aktuell ihre beste und effizienteste Waffe gefunden, um Russland wirklich tief und auch in Masse im Land zu treffen. Und mittlerweile, wir haben es in den vergangenen Tagen gesehen, erreichen diese Langstreckendrohnen auch immer wieder auch schon Vororte von Moskau. Man hat eben auch in der Ukraine die Produktionszahlen so erhöht und auch ganze Truppen, ganze Einheiten aufgestellt, die nur für diesen Einsatz von diesen Langstreckendrohnen verfügbar sind, dass man ganz gezielt die Energieanlagen in Russland, aber eben auch andere militärische Standpunkte dort angreifen kann. Und das ist eben, weil an der Front ist die Ukraine ja eher dabei, die russischen Vorstöße aufzuhalten, zu begrenzen. Man geht da selbst nur noch weniger in die Offensive, weil man einfach auch die Kapazitäten nicht mehr hat. Deswegen ist das für die Ukraine so wichtig, dass man weiterhin Druck aufbauen kann auf Russland.
Präsident Zelensky bekommt heute in Straßburg einen europäischen Preis verliehen, genauso wie übrigens Angela Merkel, die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin, unter anderem für Kampf um Freiheit und Menschenrechte. Gleichzeitig ist Zelensky aber zu Hause ja immer noch auch in einen Korruptionsskandal verwickelt im Zusammenhang mit seinem ehemaligen Stabschef. Der ist jetzt auf Kaution freigelassen worden. Was bedeutet das auch für Zelensky selbst?
Ja, also es geht um den ehemaligen Stabschef von Zelensky, Andriy Yermak. Der ist ja Ende des vergangenen Jahres zurückgetreten, nachdem es eben diese ganz konkreten Korruptionsanschuldigungen gab. Es geht jetzt gerade im Kern darum, dass es den Vorwurf der Geldwäsche gibt. Das heißt, es soll ein Anwesen mit 4 Luxusvillen außerhalb von Kiew gebaut worden sein, durch eben Gelder, die der Zelensky-Stabschef eingetrieben hat, durch Schmiergeldzahlungen mutmaßlich. Insgesamt geht es da um umgerechnet etwa 8 Millionen Euro. Und dieses Anwesen, es gibt auch Bilder davon, hat eben hier für reichlich Diskussionen gesorgt, denn dieser Bau dieser Luxusvillen, die mutmaßlich für Yermak und 3 weitere hochrangige Offizielle, es gibt Gerüchte, dass auch für Zelensky eines dieser Villen gedacht war, vorgesehen war. Dieser Bau, diese Finanzierung soll eben im Zusammenhang stehen mit dem Korruptionsskandal, den wir im vergangenen Jahr hatten, im Kontext des Energiesektors. Da ging es um Kickback-Geschäfte, das heißt, da ging es um den Vorwurf, dass bestimmte Unternehmen, die Aufträge hier im Energiesektor bekommen wollten, eben Schmiergeldzahlungen von 10-15% des Auftragswerts zahlen mussten. Und dieses Geld dann eben an hochrangige Offizielle gegangen sein soll. Es handelt sich erstmal um Vorwürfe. Es ist weiterhin ein juristischer Prozess. Es gibt noch keine Urteile zum Beispiel gegen Yermak, aber diese Vorwürfe sind weiterhin existent. Yermak ist zwar für eine Kaution von umgerechnet 2,5 Millionen Euro vorerst aus der Untersuchungshaft entlassen worden, aber der juristische Prozess geht weiter und auch die Frage, wie weit Zelensky da involviert ist, ist weiterhin wichtig und relevant hier.
Zum Schluss noch die Frage. Putin ist gerade in China beim dortigen Machthaber Xi Jinping, nachdem Donald Trump ja gerade dort war. Wie sehr beobachtet man das, dieses Gipfeltreffen in der Ukraine?
Dieses Gipfeltreffen zwischen Putin und Xi wird ganz genau hier in Kiew beobachtet, denn China ist mehr oder weniger der Königsmacher für den weiteren Verlauf hier dieses Kriegs. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem europäischen Geheimdienstler gesprochen. Der hat gesagt, ohne China wäre für Russland an der Front in der Ukraine wenig möglich, wenig los. Denn China liefert massenweise Dual-Use-Güter, unter anderem Drohnenbauteile, aber auch andere Teile für den Bau von Waffen, ohne die Russland nicht in der Form aufrüsten könnte, wie sie es tun. Und deswegen besteht da natürlich auch eine Abhängigkeit, dass diese Lieferungen aus Peking weitergehen. Aber es gibt eine wechselseitige Partnerschaft. Denn China hat ganz großes Interesse vor allem an Erkenntnissen zu westlichen Waffensystemen, die eingesetzt werden durch die ukrainische Armee. Und immer wieder kommt es ja dazu, dass Russland Waffensysteme erbeutet oder auch eben Lehren zieht aus dem Einsatz dieser Waffensysteme. Flugabwehrsysteme, deutsche Leopard-Panzer, Marder-Schützenpanzer und. Und diese Information, dieser Wissenstransfer, der soll aus Moskau Richtung Peking stattfinden. Also auch dort findet eine enge Kooperation statt. Beide profitieren voneinander.
Ibrahim Naber aus Kiew. Danke für die Hintergrundinformationen. Danke für die Einordnung.
Gerne.
Der Bundeskanzler will, dass die Reformpläne jetzt endlich vorankommen, damit man bis zur Sommerpause Ergebnisse vorweisen kann. Deshalb geht er heute Nachmittag erstmals seit seiner Wahl zum Bundeskanzler in die SPD-Fraktion. Wir sehen das Bild hier so, muss ich zeigen. Wir sehen das Bild hier hinter uns schon, um vor den 120 SPD-Abgeordneten eine Rede zu halten mit anschließender Aussprache. Vorab soll es jetzt gleich in wenigen Minuten ein gemeinsames Statement von Merz und Matthias Mirsch, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden, geben. Sie sind live dabei, genauso wie Bild-Chefautor Peter Tiede und ich.
Hallo Thomas.
Peter, ein Statement vor dem Besuch in der Fraktion und nicht danach, wie man vielleicht erwarten könnte, weil man sich danach vielleicht nichts mehr zu sagen hat?
Och, vielleicht wartet man mal ab, aber erstmal guten Willen. Und man muss ja erstmal zeigen, bevor man in die Arena geht, dass man sich nicht an den Hals gehen will und nette Beschwichtigungsgesten machen muss. Und Herr Mirsch, der Fraktionschef der SPD, der hat Beschwichtigungsgesten bitter nötig. Er ist der Mann, der dem Kanzler an den Kopf geworfen hat. So kann man ein Kanzleramt eigentlich nicht führen. Sprich, so kannst du nicht regieren, du kannst es nicht. Jetzt muss er Vertrauen wieder aufbauen. Es soll einen, wir sehen, da steht es dran, zusammen ist unsere Stärke, der SPD-Slogan. Der Unionskanzler kriegt jetzt gleich einen Schal, da steht eben das drauf. Aber ob er ein SPD-Fan wird, nur weil er einen SPD-Schal kriegt, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal so, es sind jetzt die Wochen der Wahrheit. Und wenn die mit einem guten Statement und mit etwas positiven Zeichen begonnen werden könnten, dann wäre das schon mal ein Schritt mehr, als wir die bisher gesehen haben. Denn wenn wir ehrlich sind, es läuft nicht zwischen beiden Lagern. Es hakt, es holpert und es bremst und stockt.
Ja, katastrophale Umfragewerte. Ja. Wir haben gestern schon drüber gesprochen. Die SPD bei 12% aktuell, die Union bei 22%, AfD dagegen bei 29%. Ja. Selbst im Beliebtheitsranking ist Alice Weidel auf Platz 4 vorgerückt. Du hast es gesagt, die beiden sind nicht unbedingt beste Freunde nach dieser Äußerung. Merz habe ein Riesenproblem, weil er so impulsiv sei, so könne man ein Kanzleramt nicht führen. Merz wiederum hat der SPD ja klarzumachen versucht, hier wer Koch ist und wer Kellner. Die Union sei der größere Partner und die SPD solle nicht denken, sie könne mit uns machen, was sie will. Wie du sagst, zusammen. Was steht da? Zusammen ist unsere Stärke.
Ja, jetzt gilt für beide Lager, gilt der alte Spruch, vielleicht einfach mal die Klappe halten und arbeiten. Da wird mir zu viel geredet, da wird mir zu viel übereinander geredet. Und Friedrich Merz redet manchmal einfach so daher. Er ist aber der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, hat eine Koalition zuzuführen. Es wäre schön, wenn die jetzt tatsächlich mal, ich verlange ja kein Gleichschritt, die sollen auch keine Freunde sein. Die sollen Partner sein, die sollen zusammen regieren, die sollen das Land aus dem Mucks führen oder aus der Grütze führen. Und da erwartet man jetzt eigentlich wirklich sehnsüchtig, dass da ein wirkliches Zeichen der Gemeinsamkeit kommt. Und dass aber vielleicht auch mal hinter den Kulissen doch ein bisschen Klartext geredet wird. Und zwar nicht nur Klartext darüber, dass da gejammert wird, wir kriegen unsere Sachen da nicht durch und ich kriege jenes nicht durch und wir hätten jenes gerne, sondern dass man sich besinnt. Wir haben zwar jetzt nicht Weihnachten, aber Zeit der Besinnung wäre jetzt eigentlich mal. Die Umfragewerte, du hast es gesagt, sind eine Katastrophe. Die SPD hat jeden vierten Wähler verloren innerhalb eines Jahres. Die Union ist kurz davor, die ist zwischen jedem vierten und jedem fünften Wähler. Die CDU alleine, ohne die CSU reingerechnet, wir haben gestern drüber gesprochen, ist deutlich unter 20%, irgendwo bei 18%. Vor 13 Jahren ist die SPD zum ersten Mal auf 22% runtergesaust. Da ist die Union jetzt und die große Frage ist, machen die sich gegenseitig jetzt nur noch kleiner und die AfD noch größer oder kriegen die das Land gerettet und sich selber vielleicht auch ein bisschen?
Dabei gäbe es eigentlich auch Potenzial. Wir lassen bei INSA für Bild immer auch abfragen, was ist denn eigentlich die Potenzialanalyse? Ja, also wie viel könnten sie theoretisch eigentlich bekommen? Und da würde eigentlich Hoffnung aufkommen können. Die CDU, CSU maximal mögliches Potenzial 37%, die SPD 35,5%. So. Da werden sich natürlich viele in der SPD jetzt auch fragen, ja, was müssen wir tun, um das zu erreichen? Mehr Mitte oder mehr links?
Die SPD könnte ihre Wählerschaft verdreifachen im Vergleich zu heute. Also dreimal so viel. Ja, da ist Bewegung drin, aber jetzt kommen sie. Mhm. So, okay, links der Mirsch in Grau und der Kanzler standesgemäß mit Krawatte.
Wir hören zu.
Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserer Fraktionssitzung mit einem besonderen Gast. Der Bundeskanzler ist da. Matthias Mirsch beginnt und dann kommen einige Worte vom Bundeskanzler.
Ja, vielen Dank und herzlich willkommen. Freue mich ganz besonders, dass der Bundeskanzler meiner Einladung gefolgt ist und heute in die Fraktion kommt der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Ist auch selten, dass jemand links von mir steht, aber diese Ehre hat er heute. Ja. Und insofern kann ich Ihnen nur sagen, das sind jetzt wichtige Wochen, die vor uns liegen. Wir haben uns in der Koalition auf einen Fahrplan geeinigt. Wir wollen große Themen vor der Sommerpause in dieser Koalition klären. Und deswegen ist dieser Zeitpunkt, glaube ich, auch genau der richtige. Ich will aber auch darauf hinweisen, dass wir in dieser Sitzungswoche zwei Dinge haben, die für mich sehr wichtig sind. Einmal werden wir die erste Lesung des antragslosen Kindergeldes haben. Ja. Das geht zurück auf Reformbemühungen der Sozialstaatskommission und zeigt, dass wir tatsächlich auch das Leben einfacher machen können, gerade für Familien, die jetzt nicht mehr in die Antragstellung gehen müssen. Zum anderen beginnt heute die Förderung der E-Mobilität, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir hier Kriterien eingezogen haben, wenn es um das Fahrzeug geht, wenn es um das Einkommen geht und die Anzahl der Kinder, also Kriterien, die jenseits einer Gießkannenregelung tatsächlich zielgenau wirken. Zwei Dinge, die diese Koalition auf den Weg gebracht hat, von ganz, ganz vielen, die wir immer wieder betonen und die wir auch immer wieder betonen müssen. Insofern bin ich guten Mutes, dass das eine Grundlage auch für die nächsten Wochen ist. Herr Bundeskanzler, ich freue mich, dass Sie bei uns sind.
Ja, vielen Dank, Herr Mirsch. Meine Damen und Herren, ich stehe nicht nur links, ich komme auch von links heute zu Ihnen. Aber Spaß beiseite, ich freue mich sehr, dass ich Gelegenheit habe, heute in die SPD-Bundestagsfraktion zu gehen. Wir hatten das eigentlich schon vor zwei Wochen vor, ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, zu dem wir mit der Regierungsarbeit begonnen haben. Aber wir hatten vor zwei Wochen in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion die Neuwahlen des Fraktionsvorstandes. Und da wollte ich an dem Tag auch in unserer Fraktion sein. Und deswegen haben wir uns darauf verabredet, dass wir das zwei Wochen später machen. Aber trotzdem verbinde ich das mit einem Dank für die gute Zusammenarbeit in der Koalition in den letzten 12,5 Monaten. Wir haben den Koalitionsvertrag unterschrieben mit den drei einfachen Worten: Verantwortung für Deutschland. Diese Verantwortung nehmen wir wahr. Wir nehmen sie sehr ernsthaft wahr. Und wir haben eine ganze Reihe von Entscheidungen in diesen 12 Monaten bereits getroffen, die wichtig sind für die Zukunft unseres Landes. Ich will nur einige wenige nennen. Wir haben das Investitionssofortprogramm beschlossen und noch vor den Sommerferien des letzten Jahres in Kraft gesetzt. Wir haben Entlastungen bei den Energiekosten für die Wirtschaft durchgesetzt mit Entlastungen, die rund 10 Milliarden Euro ausgemacht haben für das laufende Jahr. Wir haben die ersten Schritte hin unternommen zur Reform unseres Sozialstaates. Sie alle wissen, dass wir die GKV-Finanzkommission gebeten haben.
Also wir hören und wir sehen, dass beide das jetzt nutzen, um noch mal vor der Sitzung klarzumachen, was sie alle schon geleistet haben. Der Kanzler spult sein Erfolgsprogramm ab.
Wir haben das Mietrecht angepasst. Wir haben den neuen Wehrdienst eingeführt. Wir haben die Treibhausminderungsquote beschlossen. Weitgehend alles Entscheidungen auch aus Ressorts, die von Sozialdemokraten in der Bundesregierung geführt werden, genauso wie den sogenannten Bauturbo. Ich will im Rückblick sagen, das war ein gutes Jahr für uns, aber wir wissen, dass das alles noch nicht genug ist. Wir müssen es noch besser machen und wir sehen, dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen, groß sind. Das sind Herausforderungen, die auch für uns Wirkung entfalten. Wir brauchen Strukturreformen. Wir wollen die Reformen weiter auch voranbringen, gerade in diesem wichtigen Jahr. Und wir haben ja auch im Koalitionsvertrag verabredet, dass wir eine Einkommensteuerreform machen. Darüber diskutieren wir auch mit dem Bundesfinanzminister. Ich will ein ehrliches Wort in diesem Zusammenhang sagen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass die Schulden, die wir machen, nicht zu hoch werden. Ich beobachte hier eine gefährliche Wirkung einer überhöhten Verschuldung, auch in Europa. Wir diskutieren das Thema im Hinblick auf die Schuldentragfähigkeit, im Hinblick auf die Auswirkung der Ratings. Wir diskutieren das im Hinblick auf die Haushaltsentwicklung auch bei unseren Nachbarn. Wenn wir Souveränität und Handlungsfähigkeit erhalten wollen in Europa, dann muss gerade Deutschland eine wichtige Verantwortung wahrnehmen, auch im Hinblick auf die Stabilität unserer gemeinsamen Währung. Das sind nicht einfache Diskussionen. Wir sind unterschiedliche Parteien, aber uns alle eint das Ziel, miteinander nachzuweisen, dass aus der politischen Mitte unseres Landes heraus Entscheidungen möglich sind, dass Regierung möglich ist. Wir haben eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Das unterscheidet uns von vielen anderen Ländern in Europa. die heute mit Minderheitsregierungen arbeiten müssen. Das tun wir nicht. Wir haben eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Wir müssen der Bevölkerung aber auch zeigen, dass diese Mehrheit zu Entscheidungen in der Lage ist, und zwar Entscheidungen, die dann auch von einer Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert werden, respektiert werden und mit denen die Bevölkerung dann auch den zutreffenden Eindruck bekommt, dass wir damit die Zukunft unseres Landes gestalten. Und das erlauben Sie mir vielleicht noch als Schlussbemerkung. Wir brauchen jetzt Ruhe, wir brauchen Vertrauen, wir brauchen aber auch Mut in der Regierung. Die Union, CDU und CSU und die SPD sind unterschiedliche Parteien. Das wird auch so bleiben. Aber ich möchte uns alle bitten, das gilt für die Unionsfraktion genauso wie für die SPD-Bundestagsfraktion, uns nicht gegenseitig öffentlich rote Linien aufzuzeigen. Und ich möchte das Wort da drüben nicht hören. Das ist mit der Union nicht zu machen. Ich möchte es auch hier nicht hören. Das ist mit der SPD nicht zu machen. Ich möchte, dass wir die Gemeinsamkeiten zeigen, die wir haben, und dass wir die Verantwortung für Deutschland eben genauso wahrnehmen, wie wir den Koalitionsvertrag abgefasst haben. Und auch wenn wir im Augenblick stimmungsmäßig nicht in der besten Verfassung sind, ich bin mir sicher, dass wir da rauskommen. Ich bin sicher, dass wir die Stärken unseres Landes wieder zeigen können. Ich bin sicher, dass auch die Mehrzahl der Menschen in unserem Land sieht, welche Chancen wir in Deutschland haben. Und über diese Chancen möchte ich jetzt gerne mit den Kollegen und Kolleginnen der SPD-Bundestagsfraktion sprechen. Ich freue mich sehr darauf. Vielen Dank, Herr Mirsch, nochmal für die Einladung. Und das wird eine gute Diskussion.
Vielen Dank. Wir haben noch Zeit für ein paar Nachfragen.
Die erste. Das ist jetzt mal deutlich gewesen. Der Kanzler hat auf sehr nette Weise klargemacht, was er alles nicht mehr hören will und dass er einen neuen Ton erwartet.
Ruhe, Vertrauen, Mut, keine roten Linien. Leicht gesagt.
Also wenn ich das zuerst aus meiner Sicht sagen darf, dann will ich sagen, ich erwarte eine gute Aufbruchstimmung und eine Zuversicht, dass wir mit dieser Regierung das Land in die richtige Richtung führen. Und das will ich vermitteln. Das ist auch meine persönliche Zuversicht, die ich habe, trotz aller Umstände, die unverändert schwierig sind. Aber dieses Land, unser Land, hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder gezeigt, dass es aus schwierigen Situationen herauskommt.
Also wir merken, dass der Kanzler wirklich versucht, in eine neue Tonlage reinzukommen.
Der Schlüssel, erfolgreiche Politik zu machen, gerade in einer Koalition, auch immer das Maß an Empathie. Wir müssen füreinander genau das Gefühl haben, was geht nicht, was überfordert den Einzelnen. Und solche Termine sind immer gut. Miteinander direkt zu sprechen und auch der Fraktion das Gefühl zu geben, dass der Regierungschef zuhört, dass er aufnimmt. Und insofern bin ich mir sehr, sehr sicher, wird dieser Termin ein sehr, sehr guter.
Herr Ismar, Sie haben auch eine Frage.
Ja, Herr Bundeskanzler, ich hätte eine Frage mit Blick auf den 30. Juni. Da soll es ja den entscheidenden Koalitionsausschuss geben. Was sind da für Sie wirklich die wichtigsten Reformen, die unbedingt rauskommen?
Für alle, die es nicht hören, die Frage geht für den 30. Juni. Was soll beim nächsten Koalitionsausschuss herauskommen? Das ist die Frage jetzt an Friedrich Merz.
Ja. Also ich sehe im Augenblick eine solche Notlage, die zu einer solchen außergewöhnlichen Lage für die Staatsfinanzen führen könnte, nicht. Aber das ist im Augenblick auch nicht das Thema, was wir in der Koalition behandeln. Wir werden im Juni, genau am 10. Juni, den Koalitionsausschuss, der an dem Tag geplant war, nutzen, um mit den Sozialpartnern zu sprechen. Wir haben sie eingeladen, sowohl die vier großen Verbandspräsidenten des Handwerks, der BDA, des BDI und des DIHK, genauso wie vier Vertreter der deutschen Gewerkschaften, die Vorsitzende und die drei großen Einzelgewerkschaften. Wir werden an dem Tag mit allen Mitgliedern des Koalitionsausschusses und den vier Vertretern der Wirtschaft und den vier Vertretern der Arbeitnehmervertretung einmal in Ruhe über alle Themen sprechen und versuchen, auch die Gemeinsamkeiten herauszufinden. Wobei ich Wert darauf lege, das ist keine neue konzertierte Aktion. Das ist ein Gespräch, das diesmal in einem größeren Format stattfindet, als wir es in kleinerem Format ohnehin ganz regelmäßig.
Ganz kurz zur Erläuterung, worum es hier geht. Es geht darum, dass man vor dem Sommer noch zum Beispiel bei der Rentenreform und auch bei Sozialreformen Ergebnisse haben will. Und die will man dann besprechen Anfang Juni, am 10. Juni zusammen mit Gewerkschaften und Unternehmensverbänden und dem Koalitionsausschuss, um dann zu Entscheidungen zu kommen.
Politisch überwinden müssen.
Gewerkschaft.
Und der nächste Koalitionsausschuss, der wird dann diese Themen konkret aufnehmen. Und wir werden versuchen, dann konkrete Entscheidungen auch zu treffen im Hinblick auf Gesetzgebung im zweiten Halbjahr. Wir werden zu dem Zeitpunkt auch die Vorschläge der Rentenreformkommission auf dem Tisch liegen haben. Und ich wünsche mir, dass wir dann bis zum Sommer auch die Eckpunkte einer Rentenreform einvernehmlich in der Koalition festgelegt haben, mehr oder weniger. Ein Gesetzentwurf wird es dann sicherlich erst im Herbst geben können. Aber ich möchte, dass wir dann sehr zügig an die Arbeit gehen, auch mit dieser großen Reform. Und das werden die beiden Termine dann sein, wo wir über diese Themen sprechen.
So. Herr Drebes, Sie hat noch eine Frage. Und dann
okay.
Eine Frage. Ihr Fraktionschef Jens Spahn hat jüngst für Irritationen auch in der SPD-Fraktion gesorgt, indem er gesagt hat, mit dieser AfD ist eine Zusammenarbeit ausgeschlossen. Können Sie sagen,
das ist die Frage eines Sternkollegen, der fragt nach Jens Spahn und der Äußerung, mit dieser AfD sei eine Koalition ausgeschlossen. Also, das bezieht sich auf diese.
Meine persönliche Einschätzung dazu und die gilt für die CDU und für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ich spreche hier auch als Parteivorsitzender der CDU. Mit der AfD wird es keine Form der Zusammenarbeit geben können. Wissen Sie, ich will mal jemanden zitieren, der, glaube ich, unverdächtig ist, uns nahe zu stehen. Aber der hat eine sehr kluge und sehr zutreffende Bemerkung vor einigen Tagen gemacht. Und das ist Joschka Fischer gewesen, der darauf hingewiesen hat, die AfD will die Bundesrepublik Deutschland in die Zeit vor Adenauer zurückführen. Und das, finde ich, ist eine sehr kluge Formulierung. Ich werde diese Bundesrepublik Deutschland nicht in die Zeit vor Adenauer zurückführen. Adenauer und Helmut Kohl sind diejenigen, die das Fundament für diese Bundesrepublik Deutschland gelegt haben im Hinblick auf die Zugehörigkeit zur Europäischen Union, die Zugehörigkeit zur NATO, die Zugehörigkeit zur Währungsunion. Mit Leuten, die dahinter zurück wollen, ist eine Zusammenarbeit mit meiner Partei vollkommen ausgeschlossen. Und ich glaube, das muss ich hier nicht nochmal erläutern. Ich habe es auf dem Bundesparteitag der CDU im Januar gesagt, aber ich sage es auch hier noch einmal, es ist vollkommen ausgeschlossen. Uns trennen Welten. So, Punkt.
Das war ein Schlusswort. Punkt. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Ja, das hätte Joschka Fischer sicher auch nicht gedacht. Dass er
nochmal du nimmst als Kronzeugen, wenn du fliegen kannst. In der Not frisst der Teufel Fliegen und Herr Merz zitiert einen Grünen. Ist doch alles gut.
Ja, so mit dem, was er da jetzt gerade gesagt hat, und er geht jetzt rein, da sind 120 SPD-Abgeordnete, die das natürlich auch gehört haben. Wie werden die reagieren?
Sagen wir mal so, es gibt sowas wie eine besitzanzeigende Führhand. Also wenn du so jemanden mit umarmst, aber die Führung mit übernimmst. Das hat Friedrich Merz gerade mit Matthias Miersch gemacht, der erstmal gesagt hat, das war meine Einladung, der erstmal klar gemacht hat, wir stehen hier an meiner Ecke, rot, und sie stehen links von mir, ein kleiner Scherz. Aber dann hat der Kanzler eigentlich, also nur noch durch einen kleinen Blumenstrauß, relativ deutliche Worte gefunden. Wir sind nicht gut genug. Wir reden über die Einkommenssteuer. Wir diskutieren darüber auch mit dem Finanzminister. Dann ist er sofort abgebogen zu Europa und Schulden und Stabilität, dass Deutschland nicht so viele Schulden machen kann. Das ist eine Ansage an seinen Finanzminister und natürlich auch eine sanft formulierte, aber deutliche Ansage auch an die SPD, die ja sowohl mehr Schulden machen will, als auch Steuern erhöhen will, dass das nicht geht mit ihm, also er das nicht sieht. Dann die deutliche Ansage. Wir haben eine Mehrheit, aber wir müssen die jetzt auch mal nutzen und wir müssen den Leuten zeigen, dass diese Mehrheit auch entscheiden kann und auch zu Beschlüssen kommt, die Mehrheit der Bevölkerung mitträgt. Die Mehrheit der Bevölkerung steht wahltechnisch eher hinter und auch meinungstechnisch eher hinter der Union, hinter dem Kurs der Union und des rechten SPD-Flügels. So fair müssen wir sein. Die Seeheimer, der eher konservativere Kreis in der SPD, dem auch Lars Klingbeil angehört, die sind da eher auf Linie der Mehrheit. Der linke Flügel, zu dem Frau Baas gehört, ist da eher nicht in der Mehrheit unterwegs. Das sind deutliche Ansagen, die der Kanzler hat. Und für mich neu, dass er wirklich sagt, ich möchte das und das nicht mehr hören. Das ist mit uns nicht zu machen. Das will er aus beiden Lagern nicht mehr hören. Er will, und das ist wirklich neu, der Kanzler, der ja selber auch jetzt ein Meister darin ist, mal Öl ins Feuer zu gießen, ob mit Absicht oder irgendwie aus Versehen, hat für mich jetzt heute einen anderen Ton angeschlagen. Nicht eine komplette Wende, aber zumindest hat er die Tonalität geändert. Mit dieser besitzanzeigenden Führhand. Also ne, du legst so, komm hin zu dir und mach so. Aber ich sage dir, wo es dann lang geht. Und das hat er gerade gemacht. Bin mal gespannt. Dürfte jetzt wirklich eine muntere Stunde werden doch mehr in der SPD-Fraktion.
Das wird keine Stunde. Also vorgesehen ist eine halbe Stunde. Ja. Er soll eine Rede halten und dann soll es noch eine Aussprache geben. Das ist natürlich in einer halben Stunde überhaupt nicht zu machen. Kann natürlich sein, dass am Ende da wieder dann Enttäuschungen zurückbleiben, weil nicht alles ausgesprochen
wird. Aber damit musst du leben. Also das war ja jetzt, der Kanzler hat ja versucht, zu Fakten und zu Sachthemen zurückzukommen. Und Matthias mir spricht dann von Empathie. Ja. Wir müssen das Gefühl vermitteln. Herrgott noch mal, vielleicht hört er mal auf
das.
Ja, aber hört doch mal auf das Gefühl draußen bei den Leuten. Ist mir Wumpe, völlig Wumpe, wie sich Abgeordnete dabei fühlen, wenn sie was Vernünftiges für dieses Land machen.
Ob sie Bauchschmerzen haben. Ich glaube, er meinte nicht nur die Abgeordneten, sondern die Bevölkerung.
Nee, der hat jetzt wirklich seine eigenen Abgeordneten gemeint. Er ist der Fraktionschef und er meint auch, das muss hier drin jetzt mal irgendwie klar werden, dass der Bundeskanzler auch zuhört. Ja, aber bitte Leute, für einen Gesprächskreis und du hast jetzt hier mal das Sprechpüppchen, dafür sind wir jetzt echt ein bisschen zu tief in der Grütze. Die Empathie ist ja schön. Mir ist Wumpe, wie sich Abgeordnete links oder rechts oder sonst wo fühlen. Hauptsache ist, die Beschlüsse sind die richtigen und die bringen die rechtzeitig durch.
Ja, er will Zuversicht vermitteln, hat Friedrich Merz gesagt. Und klar machen, dass aus der politischen Mitte Entscheidungen gefällt werden können.
Das ist das Entscheidende. Ist die politische
Mitte. Das versucht
Mitte.
Er ja immer wieder, Zuversicht, wir sind viel stärker, als wir denken und so weiter und so fort. Aber das Reden alleine führt ja nicht dazu. Zuversicht ist genau das, was es im Moment in diesem Land nicht gibt.
Ja, wir haben ja die Hoffnung, die vage Hoffnung, sag mal so, dass es jetzt vielleicht klappt, dass es jetzt vielleicht wirklich etwas wird. Es ist der letzte Moment, den die haben. Wenn sie es jetzt vergeigen, wenn sie es jetzt, ich sage mal ganz deutlich, wenn sie es jetzt verkacken, dann war es das. Dann haben wir wirklich ein bescheidenes Jahr vor uns und kommen auch nicht gut ins nächste Jahr rein. Es geht um große Reformen, die dieses Land bitter nötig hat. Das ist, wenn wir das aufeinander stapeln, größer als die Agenda 2010 von Gerhard Schröder. Wenn sie das wirklich schaffen, eine umfassende Sozialstaatsreform, eine Reform der Krankenkassen, eine Reform der Pflegekasse, eine Reform der Rente, wenn sie das wirklich schaffen, hin zu tragfähigen Systemen, die wir uns leisten können und in denen wir nicht gleichzeitig verarmen, dass also die Rente für die Generation unserer Kinder vielleicht sicherer ist, dass das System wieder funktioniert, dass dieses alte Lügenversprechen der Generation davor, der Politikergeneration davor, die Rente ist sicher, dass das vielleicht irgendwann auch tatsächlich einmal stimmt. Mhm. Darum geht's. Es ist jetzt die letzte Möglichkeit. Ja. Und da erwarte ich mehr Ernsthaftigkeit. Der Kanzler klang jetzt ein bisschen ernsthafter.
Ja, sogar ein bisschen streng, hat gesagt. Ja, also ich will keine roten Linien mehr hören. Das ist mit der CDU nicht zu machen, das ist mit der SPD nicht zu machen.
Wir standen gestern beide hier und haben überlegt, warum schreibt die Mehrheit der Deutschen der CDU zu, eine Blockadepartei zu sein, eher zu blockieren als der SPD. Weil es geht mit dem Chef nach Hause, mit dem Bauleiter. Da zählst du nicht mehr die Gewerke durch, sondern der Bauleiter ist schuld, wenn am Ende Wände schief sind, die Treppe falsch rum eingebaut worden ist und der Fahrstuhl waagerecht fährt. Dann war es der Bauleiter. Der hat nicht aufgepasst. Deswegen muss er jetzt ein bisschen Strenge zeigen. Er muss zeigen, dass er der Bundeskanzler ist, dass er nicht nur der Chef einer Partei ist, sondern dass er der Chef im Ring ist. Mhm. Nicht durch übermäßiges Eingreifen, aber durch sanfte, nette und zur Not bestimmte Führung.
In dem Zusammenhang wäre es vielleicht gut, wenn er, wir haben es gehört, das ist zum ersten Mal seit seiner Wahl zum Bundeskanzler, war er kurz vor der Abstimmung, bei der er ja dann erst im zweiten Anlauf gewählt wurde, kurz vor der Abstimmung auch in der SPD-Fraktion. Vielleicht ist es eine gute Idee, sich öfter mal sehen zu lassen bei den Kollegen, umgekehrt dann vielleicht Herr Klingbeil auch bei der Union.
Aber mir ist Reden nicht so wichtig wie Entscheiden. Ich brauche die Entscheidung.
Naja, es geht ja aber auch um die Stimmung in dieser Koalition, um Entscheidungen treffen zu können. Er hat sich bedankt für die gute Zusammenarbeit in den letzten 12 Monaten.
Hüsel, ja, aber irgendwas muss ja sagen. Also wenn du da hingehst, dann musst du auch einen Strauß Blumen mitbringen. Das war der Strauß Blumen. Der Rest war dann so. Es wird auch keinen Konfekt geben. Ich bin froh, dass der Ton ein anderer war. Die Hoffnung, wir wissen, wir haben es gestern schon gesagt, wir haben schon so oft gesagt, die stirbt zuletzt.
Ja, und wir werden erfahren, was dann dabei herausgekommen ist. Peter Thiele, danke für die Einordnung.
Gerne, Thomas.